Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 113. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Letzte Woche habe ich den Sozialwissenschaftler Dr. Michael Kopatz vom Wuppertal-Institut bei seinem Essener Vortrag zum Thema Energiewende, was ist jetzt zu tun, kennengelernt und mich dort mit ihm zu einem Interview verabredet, das wir dann 2 Tage später in Wuppertal aufgezeichnet haben. Michael Kopatz geht davon aus, dass wir die Klimaziele nicht allein durch technische Innovationen erreichen, sondern außerdem sozial-kulturelle Veränderungen brauchen, also deutliche Veränderungen im Lebensstil. Eine Strategie dazu besteht darin, die gesetzlichen Rahmenbedingungen so zu entwickeln, dass die Bürger nachhaltiger handeln, ohne dass sie darüber entscheiden müssen. Wie es beispielsweise mit der Standby-Verordnung geschehen ist, die nun bei elektrischen Geräten im Ruhezustand nur noch einen Stromverbrauch von 0,5 Watt erlaubt. Vorher hatten diese Geräte bis zu 80 Watt verbraucht. Weitere Vorschläge gehen in Richtung Neubaubegrenzung, Tempolimit oder ökologischen Umbau der Landwirtschaft. In den kommenden 27 Minuten erfahren wir außerdem, warum die bisherigen technologischen Effizienzgewinne, die eine deutliche Verringerung unseres Ressourcenverbrauchs ermöglicht hätten, durch unser unsinniges und verantwortungsloses Verhalten komplett aufgefressen werden und welche Maßnahmen erforderlich wären, um den Wachstumszwang zu verringern.
Ja, mein Name ist Michael Kopatz. Ich arbeite beim Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie und zwar schon seit 1997 als wissenschaftlicher Mitarbeiter und jetzt Projektleiter. Davor habe ich Umweltpolitik, Umweltplanung im Bereich der Sozialwissenschaften studiert. Und davor war ich schon als Jugendlicher aktiv und interessiert am Thema Umweltpolitik. Irgendwann mit 14 habe ich gedacht, das kann auch nicht wahr sein, dass wir diesen Klimawandel haben und dass wir nichts dagegen tun. Und welche Rolle will ich dabei spielen? Und ich habe mich gefragt, also ich wollte mal Medizin studieren und habe dann gesagt, dann will ich doch lieber das Übel an der Wurzel packen, als später irgendwie Allergien und so weiter durch Umweltveränderungen zu therapieren. Jedenfalls hat es mich interessiert und so war die Perspektive Umweltpolitik eigentlich sehr früh für mich relevant. Dann beim Studium war es nochmal schwierig, weil manche haben gesagt, naja, mit Interesse kann man kein Geld verdienen. Habe ich dann aber doch gemacht nach einigen hin und her und halt auch mit viel Enthusiasmus und Freude studiert. Ja, und ehe ich mich versah, hatte ich schon meinen ersten Job beim Wuppertal-Institut, was eigentlich wie 6 Richtige im Lotto waren. So fühlte sich das an und tja, jetzt ist das natürlich selbstverständlich, sind ja schon einige Jahre vergangen, seitdem mehr als 15 Jahre. In der Zeit habe ich hier vieles Verschiedenes gemacht. Stadtentwicklungswettbewerbe, kommunale Projekte, Verwaltungsreform, Verwaltungsmodernisierung habe ich spezieller betrachtet und Nachhaltigkeit. Und in den letzten Jahren verschiedene Buchprojekte durchgeführt. Zukunftsfähiges Deutschland habe ich als Koordinator betreut und dann Zukunftsfähiges Hamburg als Projektleiter und jetzt ganz aktuell das Buchprojekt Energiewende aber fair, wie man die Energiewende sozialverträglich gestalten kann. Also das Buchprojekt schließt jetzt quasi ab oder ist jetzt gerade quasi so ein Höhepunkt meiner Arbeit in den letzten Jahren zum Thema Energiearmut.
Mhm. Wobei Sie ja jetzt nicht nur forschen und Bücher schreiben, also kennengelernt haben wir uns ja dadurch, dass Sie jetzt vorgestern einen Vortrag gehalten haben in Essen. Ist das ein Schwerpunkt bei Ihnen? Halten Sie viele Vorträge?
Ich halte viele Vorträge, weil immer wenn ich irgendwo einen Vortrag gehalten habe, kommt jemand und sagt, sowas will ich bei mir auch haben.
Ja.
Weil ja, es ist, einerseits denke ich, liegt es an meiner relativ empathischen Art in meinem Vortrag, es ist ja auch authentisch. Ich lebe das, was ich erzähle und ich glaube auch daran. Und zum anderen ist es relativ illustrativ, also keine Spiegelstrichvorträge, sondern hauptsächlich Bilder und um die kognitive Verankerung zu gewährleisten. Es ist ja in der Regel halt sehr plakativ und mir besonders am Herzen liegt auch diese Frage, welche Rolle spielen Lebensstil, Lebensstilveränderungen bei der Energiewende oder bei der Wachstumsdiskussion.
Ja.
Und das ist ein Thema, was die Menschen ja, sehr stark betrifft und erreicht und wo sie sehr stark darauf reagieren. Ein anderer Arbeitsschwerpunkt von mir ist das Thema Arbeitszeit. Kurze Vollzeit nennen wir es auch manchmal. All das sind auch so Lebensstilfragen, die, ich sag mal, das sind so meine Lieblingsthemen, die halte ich für am wichtigsten. Mhm. Aber die wurden halt über die ganzen Jahre eigentlich fast nie finanziert.
Ja.
Das kann man dann nur nebenher machen. Deswegen habe ich es gerade eben auch gar nicht so benannt, weil das sind keine großen Projekte hier für mich gewesen.
Ändert sich das?
Jetzt gerade haben wir ein Projekt, das nennt sich Energiesuffizienz. Das wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert. Mhm. Und so kann man sagen, hat jetzt das Reden und Diskutieren über diese Lebensstilfrage und Suffizienzfrage in den letzten Jahren doch etwas bewirkt. Wir reden über Suffizienz schon seit es das Wuppertal-Institut gibt. Aber ja, viele auch hier im Institut haben eine Zeit lang gedacht, naja, mit dem Thema Suffizienz, Verzicht, Genügsamkeit, damit verschreckt man die Leute. Und wir können die Klimaschutzziele ja auch mit Effizienztechnologien und Erneuerbaren erreichen. Jetzt sind viele Jahre vergangen und jetzt denken mehr und mehr Kollegen, überhaupt viele Wissenschaftler, wir können doch die gewünschte Ressourcenreduzierung, Ressourcenverbrauchsreduzierung viel leichter erreichen, wenn wir auch bei uns selbst im Verhalten ansetzen. Das war zwar immer so ein bisschen, ja, lief so am Rande mit, in der Bildungspolitik zum Beispiel in Schulen, ne, hat man den Schülern erzählt, montiere ein paar Sparlampen und ähnliches mehr. Mhm. Aber es war kein politisches Konzept, kein systemischer Ansatz. Mhm. Und das ist das, wo wir jetzt hinwollen.
Mhm. Sie sagen, gerade dieses Thema Lebensstiländerung trifft auf offene Ohren bei Ihren Vorträgen. Haben Sie schon irgendeine Form von Erfahrung oder Rückmeldung darüber, ob sich das auch schon in irgendeiner Weise ausgewirkt hat?
Naja, jetzt immerhin in der Forschung erste Projekte, die ausgeschrieben werden. In den Debatten merke ich halt bei Entscheidungsträgern in der Politik oder bei Verbänden, dass die sich viel stärker für dieses Thema geöffnet haben. Es gibt natürlich immer noch wahnsinnig viele, die sagen, damit brauchst du mir nicht kommen. Auch einige Grüne, die sagen, damit verschreckt man die Leute, davon wollen wir lieber mal gar nicht reden. Mhm. Aber doch eine ganze Menge, die meine Grundüberlegungen teilen, dass wir die Klimaziele nicht allein durch technische Veränderungen in den Griff kriegen, sondern auch kulturelle, also sozial-kulturelle Veränderungen brauchen.
Ja.
Ich habe auch neulich ein Paper geschrieben, das nannte sich die sozial-kulturelle Transformation.
Ja.
Transformation ist jetzt also ein neuer Nachhaltigkeitsbegriff für den Übergang in eine andere, ich sag mal, Gesellschafts- und Wirtschaftsform.
Ja.
Und dieser Übergang wird nicht allein durch technische Veränderungen möglich sein. Und das teilt auch hier mein Chef, der Präsident des Wuppertal-Instituts, Uwe Schneidewind.
Ja.
Der hat eigentlich schon bei seiner Antrittsrede hier gesagt, wir brauchen nicht nur technische Innovationen, sondern auch kulturelle Innovationen. Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass jetzt auch mein neuer Chef das so sieht, aber auch andere, die vorher nur auf Effizienz gesetzt haben, sehen mittlerweile die Frage der Suffizienz. Und insofern merkt man, dass sich was verändert hat.
Ja.
Im Politischen, ich sag mal, eine Veränderung, etwas, was an politischen Maßnahmen, Beschlüssen erfolgt ist, würde man jetzt gar nicht so unter diesem Thema Lebensstil subsumieren. Ich zähle es aber dazu, weil es genau eine Strategie ist, von der ich meine, dass wir sie verfolgen müssen. Und zwar, dass wir bestimmte Rahmenbedingungen so schaffen, dass die Bürgerinnen und Bürger nachhaltiger handeln, ohne bewusst darüber zu entscheiden. Ein Beispiel ist die Stand-by-Verordnung im Rahmen der Ökodesign-Richtlinie aus der Europäischen Union. Jetzt müssen alle Geräte, durften vor einem Jahr noch maximal 1 Watt im Stand-by verbrauchen, jetzt nur noch 0,5 Watt. Bevor es diese Verordnung gab, aus der Ökodesign-Richtlinie, haben die Geräte 30, 60, 80 Watt im Standby, also im Ruhezustand, verbraucht. Und der Kunde beim Mediamarkt, der wusste gar nicht ganz genau, oder hat auch in der Regel gar nicht drauf geachtet. Und im Zweifel war das eine Gerät noch teurer, da hat er sowieso das Billige genommen, sehr oft jedenfalls. Ja, und jetzt haben die Bürger es gar nicht mitgekriegt. Sie kaufen jetzt sparsamere Geräte, ohne sich bewusst dafür zu entscheiden, werden quasi entlastet von dieser Entscheidungsproblematik. Und dafür gibt es mittlerweile ganz viele Beispiele. Ganz jung ist jetzt die Maßnahme, dass Staubsauger, ich glaube, nur 1800 Watt verbrauchen dürfen und in 2 Jahren nur noch 900 Watt. Die sparsame Heizungspumpe, Zirkulationspumpe. Handwerker, da konnte man jahrelang von reden. Viele haben das einfach ignoriert. Jetzt gibt es nur noch A-Klasse-Pumpen. Es gibt auch nur noch A-Klasse-Kühlschränke. B-Klasse kann man gar nicht mehr kaufen. Mhm. Und das ist so ein Ansatz, der verändert letztlich das, was wir kaufen, ohne dass man sich bewusst dafür entscheidet. Mhm. Da ist einiges auf den Weg gebracht. Schwieriger wird es natürlich bei anderen Sachen, wie zum Beispiel Tempolimit auf Autobahnen. 120, auch für mich eine Form der Lebensstilpolitik, des Ordnungsrahmens. Ganz schwierig wäre es natürlich auch zu sagen, wir begrenzen die Wohnflächen auf das gegenwärtige Niveau. Wir verabschieden ein sogenanntes Wohnflächenmoratorium oder Flächenmoratorium und sagen, nur noch Städte wie Hamburg oder München, die wirklich wachsen, die dürfen noch neu bauen in dem Maß, wie sie wachsen, aber Städte wie Essen oder andere in Dortmund, die schrumpfen, die dürfen eigentlich nicht mehr neu bauen. Weil jeder Neubau, jede Wohnung, die neu gebaut wird, muss ja auch beheizt werden und verursacht zusätzlichen Energieverbrauch. Was dazu geführt hat, dass eigentlich fast die gesamte Effizienzersparnis jetzt aus den letzten 10, 15 Jahren kompensiert wurde durch zusätzliche Wohnungen, die ja beheizt werden müssen. Und diese Tendenz haben wir leider in ganz vielen Bereichen. Denn VW Käfer hat mittlerweile, der New Beetle hat den gleichen Spritverbrauch wie der 50 Jahre ältere Vorläufermodell der VW Käfer. Ein Auto, das fast doppelt so schwer ist, eine Klimaanlage hat, fast doppelt so schnell und viel komfortabler, hat den gleichen Spritverbrauch. Das ist ein Effizienzerfolg, aber die Entwicklung ist halt nicht dahin gegangen, den Verbrauch absolut zu reduzieren. Kühlschränke sind mittlerweile so groß wie Kleiderschränke. Und trotzdem steht da A++ drauf und suggeriert dem Konsumenten, etwas ökologisch Gutes zu tun. Und die Menschen kaufen auch immer mehr Wäschetrockner und hängen ihre Wäsche nicht mehr auf die Leine. Der Ausstattungsgrad mit Wäschetrocknern ist von 20% auf 40% gestiegen in den letzten 10 Jahren. Wenn wir so weitermachen wie amerikanische Verhältnisse, dann müssen allein dafür unheimlich viel Strom erzeugen. Und das wollen wir eigentlich erneuerbar. Das ist dann kaum möglich, wenn der Stromverbrauch weiter so zunimmt. Über die letzten 30 Jahre ist bei den privaten Haushalten der Stromverbrauch jedes Jahr um 1,5% gestiegen. Eigentlich eine Katastrophe, wenn man bedenkt, dass doch ständig effizientere Geräte angeschafft wurden. Mhm. Wenn man jetzt aber sagt, ein Kühlschrank darf noch maximal so x Liter haben, 150, oder einen maximalen Stromverbrauch, dann würde man da einen Deckel drauflegen und wüsste absolut, in welche Richtung man marschiert. Und da muss man mal weiter dran arbeiten. Da bei einigen Bereichen wird es möglich sein, dass es ein Wohnflächenmoratorium gibt. Davon bin ich jetzt nicht so überzeugt, dass das so schnell kommen wird, weil es natürlich ein relativ drastischer Einschnitt ist.
Ja.
Und auch, sagen wir mal, unser ganzes auf Wachstum gepoltes Wirtschaftssystem in Frage stellt. Mhm. Ein anderes Beispiel, was ich noch erwähnen möchte, die Agrarwende, ist ganz einfach zu bewerkstelligen. Wir brauchen nur den Eintrag von Düngemitteln und Pestiziden über die nächsten, zum Beispiel bis 2030, schrittweise reduzieren. Die Regulierung gibt das jetzt schon vor. Das wird genau gesetzlich alles vorgegeben, wie viel ein Landwirt eintragen darf an
Pestiziden. 2030 sind Pestizide verboten.
Könnte man. Ja, das ist ja das. Administrativ ist es leicht zu machen, weil alles die Administration schon dafür da ist. Mhm. Wenn man jetzt als Agrarwendepfad vorgeben würde, bis 2030 oder 2040, wollen wir an dem Punkt stehen,
ja,
dann würde die Veränderung so schleichend geschehen in Europa, müssen wir es natürlich machen,
ja,
dass die Verbraucher es kaum mitkriegen würden, und auch die Landwirte könnten sich langsam darauf einstellen.
Ja.
Am Ende wären alle Produkte im Supermarkt bio, artgerechte Tierhaltung könnte man genauso vorgeben.
Ja.
Das Fleisch wäre wahrscheinlich etwas teurer. Etwas, nicht dreimal so teuer, aber etwas teurer. Aber auch das würde über die sogenannte Preiselastizität, nennen das die Ökonomen, nicht, wenn der Preis sich langsam verändert, dann gewöhnen die Leute sich dran und werden nicht sauer.
Ja.
Und am Ende haben wir Bioprodukte und artgerechtes Fleisch in den Läden und es würde im Prinzip gar keine große Aufregung verursachen.
Ja,
natürlich gibt es
bei wem.
Ja, ja. Alle Menschen, nicht Landwirte genauso wie die normalen Bürger, halten gerne an dem fest, wie es ist. Ist doch bisher alles gut gelaufen?
Ich denke, sie treten da ganz bestimmten Gruppen in der Industrie ganz gewaltig auf die Füße, wenn sie das propagieren.
Ich sehe überhaupt nicht das Problem zum Beispiel bei diesem Ding jetzt für die Landwirte.
Für die Landwirte nicht.
Warum eigentlich nicht?
Ne? Ich meine, ich denke ja an die Chemieindustrie.
Ja, gut, die haben halt Pech gehabt. Aber ich glaube, es entstehen viel mehr Arbeitsplätze, wenn wir diesen Agrarwindepfad verfolgen würden, weil man braucht, das muss man ja zugeben, etwas mehr Arbeitsplätze für Biolandbau. Und ich glaube, da entstehen mehr Arbeitsplätze, als in der Chemiebranche denn verloren gingen. Aber natürlich, wenn das eine, der Arbeitssektor sich wandelt, dann stößt das immer auf Widerstände. Ja. Die Bergbauleute haben sich auch zur Wehr gesetzt, dass die Kohlesubventionierung abgeschafft wird. Das ging alles nicht von heute auf morgen. Aber deswegen ja nicht die Wende über 20 Jahre oder 25 Jahre. Und wenn alle wissen, da kommen wir später raus, können sich auch langfristig darauf einstellen.
Sind solche Themen auch Forschungsprojekte oder ist das jetzt Ihr privates Hobby?
Das ist im Grunde mein privates Hobby und ich finde auch, es ist so ein einfaches Konzept. Ich frage mich, was soll ich da noch groß forschen?
Nee, vielleicht eher in der Richtung forschen, was muss geschehen, damit das Wirklichkeit wird. Also wie findet man Verbündete, wie findet man diejenigen, die es wirklich dann in Gesetzesform gießen?
Ja, es ist nach meiner Meinung nicht so schwer, die Akteure zu identifizieren, die das grundsätzlich auf den Weg bringen könnten, administrativ. Aber im Prinzip bräuchte es eine politische Lobbyarbeit dafür.
Ja.
Und das ist nicht unser Job.
Ja.
Was ich machen könnte, ist, man könnte, also eine Studie hätte hier jetzt bloß die Funktion, auf das Thema aufmerksam zu machen, nicht auf dieses Instrument aufmerksam zu machen.
Immerhin.
Das könnte man, das mal probieren.
Das Wuppertal-Institut gilt allgemein als zitierfähig, würde ich sagen. Also wenn bei Ihnen ein Paper erscheint, ist das was anderes, als wenn ich dabei schreiben würde.
Ja.
Als Privatmensch, ne? Klar. Aber trotzdem, also ich hatte mir auch im Vorfeld überlegt, weil Sie ja so ein breites Spektrum abdenken, was ich eigentlich fragen will. Und zum einen hatten Sie in Ihrem Vortrag ganz viele praktische Tipps, so wie mit den Energiesparlampen und so weiter genannt. Aber ich würde eigentlich lieber auf so eine Ebene darüber kommen. Und Sie haben das gerade selber schon angesprochen. Also sei es jetzt diese Wende in der Landwirtschaft oder diese Flächen- oder Wohnraumbegrenzung. Also das verallgemeinern, nämlich ist überhaupt diese Energiewende unter den herrschenden Bedingungen, die wir jetzt im Moment vorfinden, also beispielsweise auch unser Geldsystem oder der Zustand der Demokratie und wie Entscheidungsprozesse ablaufen, realistischerweise möglich oder brauchen wir nicht gerade diese Strukturveränderungen, für die zunächst mal dann auch eine Lobby gefunden werden müsste?
Ja, die Strukturveränderungen, da meinen viele dann, wir müssen eigentlich den Kapitalismus abschaffen oder sowas, ne?
Oder weiterentwickeln.
Genau. Also bei der Weiterentwicklung, da bin ich dabei, weil abschaffen, das ist nun wirklich das ganz große Projekt. Aber dass sich etwas verändern muss, das steht ja eigentlich außer Frage. Das sollte man denken. Jetzt geht es im Finanzmarkt eigentlich schon wieder alles genauso weiter wie alt zuvor. Großbritannien will die Transaktionssteuer nicht und vieles mehr. Man hat das Gefühl, dass die Learnings aus der Finanzkrise schon wieder verblassen und verpuffen. Dabei ist die Wirtschaftskrise ja bei weitem noch nicht überwunden. Nur in Deutschland haben wir jetzt ja ein relativ komfortables Leben. Wenn man Spanien, Portugal, Irland, Griechenland, Italien anschaut, das sind ja katastrophale Zustände. Und also wir waren in Ansätzen da, die Liberalisierungseuphorie hat jetzt einfach einen riesen Bremser bekommen. Das muss man feststellen. Ich meine, die FDP ist gerade aus dem Bundestag geflogen.
Ja.
Das spiegelt auch ein bisschen diesen Zustand wider. Und die Privatisierungs- und Verkaufseuphorie von kommunalen Unternehmen hat auch nachgelassen. Viele Städte wollen ja zurückkaufen, die Netze, die Unternehmen wieder zurückkaufen, weil sie gemerkt haben, das war ein Riesenfehler, Dinge, die für die Daseinsvorsorge so wichtig sind, zu kloppen, zu verkaufen an Anleger, die eigentlich nur die maximale Rendite daraus ziehen wollen. Was soll ein Unternehmer? Meistens sind es ja auch dann vertreten durch Fondsanleger, die eine hohe Rendite versprochen bekommen haben. Was sollen die da tun, was über mal die reine Pflicht hinausgeht? Wenn aber ein Unternehmen, sagen wir mal, die Wohnungsgesellschaft der Stadt gehört, dann reicht es, dass man die Miete so hoch einstellt, dass man die Kosten wieder einspielt und auch Geld hat, um neue Häuser zu bauen. Ja. Das reicht eigentlich. Mhm. Die Bürger müssen mit ihren Unternehmen keinen Profit machen. Bei der Deutschen Bahn genauso. Die muss keinen Profit machen. Die soll effektiv und effizient arbeiten. Das müssen wir verlangen. Und deswegen ist es gut, dass das eine Aktiengesellschaft ist. Aber die Aktien sollen ruhig dem Bürger weiterhin gehören. Und das haben jetzt immer mehr gemerkt, glaube ich, auch politische Entscheidungsträger, dass das nicht grundverkehrt ist, wenn ein Unternehmen dem Staat gehört. Es muss bloß effizient geführt werden. Mhm. Und dann fatal ist es halt, wenn es veräußert wird. Bei der Telekom hat es jetzt ganz gut funktioniert. Das ist das einzige gute Beispiel. Bei allen anderen Beispielen haben wir eigentlich erhebliche Probleme. Und insofern hat sich diese Tendenz jetzt umgekehrt. Aber die hohe, ganz große Trendwende sehe ich jetzt noch nicht. Und was eigentlich notwendig wäre, Sie haben es gerade mit dem Stichwort Zins angesprochen, unsere Wirtschaft ist auf Wachstum eingestellt. Sie kann momentan auch nur existieren, wenn die Wirtschaft wächst. Und das ist ein Riesenproblem. Weil die gesamte Energiewende oder alle Nachhaltigkeitspolitik droht daran zu scheitern, dass wir vom Wachstum abhängen. Ich nehme mal ein paar Beispiele. Wenn Sie ein Tempolimit einführen wollen, 120 Autobahnen, sagt die Automobilindustrie, ist schlecht fürs Wachstum. Dann verkaufen wir weniger Autos, dann wächst die Wirtschaft weniger, haben wir weniger Arbeitsplätze, ist schlecht für alle. Wenn Sie weniger Antibiotika in der Massentierhaltung einsetzen wollen, sagt die Landwirtschaftsindustrie, ist schlecht fürs Wachstum, weil dann können wir weniger exportieren, weniger Erträge und so weiter. Ressourcensteuer könnte man einführen. Viele werden sagen, ist schlecht fürs Wachstum, weil es die Unternehmen halt bremst und vieles mehr. Selbst eine Kommune wird sagen, wir brauchen hier diesen Gewerbepark, nicht? Sonst können wir nicht wachsen. Wir brauchen die Arbeitsplätze oder hier die Umgehungsstraße oder die Anschlussstück für die Autobahn, alles, damit die Wirtschaft wächst. Mhm. Was passiert denn, wenn zum Beispiel hier im Wuppertal ein Baugebiet geschaffen wird, sagen wir mal mit ein paar hundert Häusern im Wert von 40 Millionen Euro. Dann wächst die Wirtschaft im ersten Jahr um 40 Millionen Euro. Im nächsten Jahr baut Wuppertal wieder, sagen wir mal, 200 Häuser und die kosten wieder 40 Millionen Euro. Ja, die Stadt Wuppertal null Wachstum. Warum? Weil sie ja nur genauso viel Rechnungen und Dienstleistungen umgesetzt wurden und nicht noch zusätzlich. Und deswegen ist es null Wachstum. Also obwohl tatsächlich Landmasse verschwindet und zugebaut wird und für alle Leute sichtbar etwas wächst, haben wir bei der Kennzahl Bruttoinlandsprodukt null Wachstum. Das heißt, wir müssen nicht nur wachsen, so wie wir uns das vorstellen, sondern wir müssen darüber hinaus immer noch zusätzlich wachsen. Und das ist ja wirklich eine ganz fatale Konstellation. Mhm. Und es ist wirklich Zeit, dass wir uns darüber Gedanken machen. Und das ist natürlich eine Veränderung des Kapitalismus, die dramatische Ausmaße annimmt. Die Zinsproblematik müsste beispielsweise mit dem Vollgeld oder mit dem Gesellkonzept angegangen werden, Unternehmensrecht müsste geändert werden, Inhaberaktien ausgegeben werden, Unternehmen in Genossenschaften transformiert werden oder Stiftungen, damit diese maximale Renditeorientierung ausgehebelt wird. Man bräuchte Regionalgeld, Regionalwirtschaft, Buy-Local-Initiativen, Transition-Towns-Initiativen sind auch so Konzepte, die in die Richtung gehen und vieles mehr, Tauschwirtschaft und so, all das müsste man miteinander ins Werk setzen, um den Wachstumszwang zu verringern. Mhm.
Ja, mit den ganzen Regulierungen, die Sie da vorgeschlagen haben, ist das nicht auch gleichzeitig wieder ein Problem mit den Freiheitsrechten?
Ja, das würde sofort jeder FDP-Politiker in der Regel sagen. Und neulich hatte ich auch einen Vortrag, danach kam einer zu mir und sagte, das ist ja Stalinismus pur, was sie hier wollen und vorschlagen. Sie können den Menschen doch nicht so viele Sachen vorschreiben. Und dann sage ich, naja, Moment mal. Die Anschnallpflicht ist auch ein Eingriff in meine Freiheitsrechte. Das muss ich machen, ob ich will oder nicht. Sonst muss ich Strafe zahlen. Die gesetzliche Rentenversicherung ist ein Eingriff in meine Freiheitsrechte. Und unsere ganze Gesellschaft ist gespickt mit Eingriffen in meine Freiheitsrechte, die in der Regel dazu da sind, meine eigene Freiheit überhaupt zu sichern und zu bewahren. Wenn ich im Rentenalter nicht arm bin und unter der Brücke schlafen muss, weil ich vorher in eine Kasse eingezahlt habe, ja, mit Zwang, aber letztlich versetzt mich das dann überhaupt erst in die Lage, meine Freiheitsrechte ausleben zu können. Das würden sogar Liberale sofort unterschreiben. Das heißt, es ist immer eine Frage der, sagen wir mal, Kultur von Liberalismus. In den USA haben wir einen ganz anderen Freiheitsbegriff. Hier haben wir mal in Artikel 2 des Grundgesetzes schauen. Da steht ja drin, dass jeder so lange frei ist, wie er die Freiheitsrechte des anderen nicht antastet. Und wenn wir mal jetzt den Umgang mit dem Planeten Erde jetzt betrachten, dann verletzen wir die Freiheitsrechte der zukünftigen Generationen in absolut verantwortungslosem Ausmaß. So verstanden kriegt also liberale Politik eine ganz neue Wendung. Liberale Politik müsste sich eigentlich radikal für den Schutz der Ressourcen einsetzen, weil das ist auch im Sinne, absolut im Sinne unserer Verfassung. Naja, und der andere Aspekt, der eine Rolle spielt, ist, dass man den Menschen helfen muss, dabei das zu tun, was sie selber für richtig halten. Ein Beispiel, wie schwer das fällt. Ich kenne eine Siedlung in der Nähe von Hamburg und das sind so, ich sag mal, so eine Ökosiedlung. Die wollten alles richtig machen, haben auch Niedrigenergiehäuser und so weiter. Aber bei der Gestaltung der Freiflächen, der Gärten und so weiter, haben die gesagt, ach, die Wäscheleine, das sieht hässlich aus, und haben sich dann alle im Wäschetrockner angeschafft. Das passiert ganz leicht und fragen Sie mal Ihre Nachbarn, ob Ihnen der Klimaschutz egal ist. Der wird sagen, nein, nein, das ist mir ganz wichtig. Steigt in ein Auto und fährt weg. Das ist gelebte Schizophrenie. Mhm. Wie kommt das? Weil jeder sich denkt, ach, was hilft das schon, wenn ich alleine mein Verhalten verändere und alle anderen machen weiter wie bisher. Das bringt doch nichts. Und so fühlen die Menschen sich alleine, individuell überfordert. In der Gemeinschaft, wenn die anderen mitmachen, zum Beispiel in einer Siedlung mit autofreiem, autoarmes Wohnen zum Beispiel, da machen die Leute dann mit, weil sie denken, ach, die anderen machen sind auch dabei, das ist für mich okay. Und deswegen ist es so wichtig, dass, oder ich bringe auch mal einen wichtigen Satz dazu ein, dass individuelle rationale Verhalten, nämlich das bringt doch nichts, kann ich genauso weitermachen wie bisher, das ist eine rationale Überlegung, führt zu einem kollektiv irrationalen Ergebnis, denn niemand will den Klimawandel. Und deswegen ist es so wichtig, die Menschen in eine Situation zu versetzen, dass sie in manchen Bereichen gar nicht anders können, als nachhaltig zu handeln. Und das habe ich vorhin ja mit dem Ordnungsrahmen so angesprochen. Wenn man nur noch Geräte mit 0,5 Watt Standby-Verbrauch kaufen kann oder Autos möglicherweise auch eine Zukunftsperspektive, die nur noch maximal 1,5 Tonnen wiegen statt 2,5 Tonnen oder nur noch maximal 95 Gramm CO2 emittieren, also alle Autos, das wäre etwas, damit würde man die Menschen, den Kunden letztlich entlasten von der richtigen moralischen Entscheidung. Letztlich könnte man sagen, man demoralisiert damit Umweltpolitik und Nachhaltigkeitspolitik. Das, was die Menschen für richtig halten, wird dann zur Selbstverständlichkeit. Mhm. Und dann fällt es auch nicht mehr so unheimlich schwer, weil die ganzen Umweltbildung und Information, die zwar wichtig ist, aber hat bisher eigentlich nur dazu geführt, dass die meisten Menschen ja mit schlechtem Gewissen Auto fahren, mit schlechtem Gewissen fliegen. Und darüber müssen wir hinauskommen, dass das, was die Menschen wissen, nicht auch umsetzen können in Handeln.
Okay, herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Neue Ideen für alle. Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpod.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.